Jo, jetzt sollte ich noch ein Intro machen. Aber hey, nichts Einfacheres als das. Denn ich sehe, die Jungs sind ready. Und das, obwohl heute Super Bowl ist. Darum starten wir auch gerade. Und das volle Kanne.
Yeah! Willkommen am Stammtisch, Herren.
Hallo.
Es ist bei uns Sonntag, bei allen draussen irgendetwas in dieser Woche. Sonntagabend, wir haben noch, eigentlich noch das Spiel in der Beine, oder zumindest im Kopf, wo so gerade so gelaufen sind, fußballtechnisch an dem Wochenende. Wir sind voller Eindrücke zusammengesessen. Sogar noch heißer Licht. Magst du alles näher? So. herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern dort aussen an den Empfangsgeräten. Ihr seid am Stammtisch und das ist gut so. Und wie immer fangen wir an mit einem Mitbringsel, wo der Adi und der Fabio, die mit mir zusammen die nächste Stunde ungefähr da labern, ein bisschen etwas erzählen, was sie so bewegt hat zum Thema Fußball auf der Welt. Adi, du darfst gerade mal ein bisschen erzählen, was du uns da Schönes hast.
Sehr lieb. Ja, mein Mitbringsel ist von letzten Donnerstag aus der Premier League. Dort hat Wolves, ein kleines Farmteam von GC, gegen Arsenal.
Ich wollte sagen, das können wir dafür.
Genau. Gegen Arsenal gespielt gehabt. Und dort hat es eine kuriose Szene gegeben. Der Stürmer, Gabriel Martinelli, hat es in der 69. Minute geschafft, innerhalb von 10 Sekunden gelb-rot zu holen. Und wenn man sich überlegt, wie das funktioniert, das ist so gewesen, es hat gegnerischen Einwurf gegeben, nachdem ihm der Ball abgeluchst worden ist. Das war ein bisschen hässig gewesen. Hat der einwerfende Spieler weggeschöpft. Das hat einen Vorteil gegeben, weil der Ball im Spiel war.
Völlig kleinlich.
Genau.
Internationale Härte.
Eben genau. Und er ist dann nachgesäckelt und hat dann einen Check in Rücken gemacht. Das war die zweite Gelbe gewesen. Und dann hat er vom Schiedsrichter gelb-rot gerade auf einmal bekommen. Das habe ich so noch nie gesehen.
Geil. Nerven liegt nicht im Griff gehabt.
Nein, überhaupt nicht.
Sehr schön. Hat man irgendetwas gehört, was der Trainer nachher dazu gesagt hat oder so?
Ich glaube, er war nicht ganz so amused gewesen, glaube ich.
Warte mal, habe ich Sie richtig verstanden? Er ist ein Wolves-Spieler, oder?
Nein, ein Arsenal-Spieler.
Ah, also, okay, ja. Weil sonst wäre er vielleicht bald in der Super League aufgelaufen, genau. Wenn er den nicht genau gelangt hätte.
Genau, genau.
In England.
Hat Totti Gomez gespielt?
Nein, das? Schon wieder nicht. Jetzt ist er nur noch auf der Bank. Er ist für zwei Spiele auf Wolves gegangen und das war es wahrscheinlich. Das hat sich gelohnt.
Ja. Ja. Ja, Fabio, was hast du Schönes?
Ja, ich würde sagen, wir wechseln von der Farbe Gelb zu der Farbe Rot. Und zwar war es am Wochenende das Spitzenspiel von der portugiesischen Liga gewesen und dort hat es geklopft und tatscht. Und das im wahrsten Sinn vom Wort. Nämlich nach dem Spiel ist es abgegangen. Dreimal dürfen der Rote, wer dabei war, wenn der FC Porto spielt. Einer von meinen Lieblingsspieler.
Pepe.
Fucking Pepe. Hat auch noch ein bisschen mitgemischelt. Auf jeden Fall hat es, glaube ich, nach dem Spielschluss 5 rote Karten gegeben, Massenschlägerei und alles und so weiter. Ja. Sind sich, glaube ich, nicht so einig gewesen über die eine Szene, die kurz vor dem Ende passiert ist bei meiner Ecke. Der Pepe ist dort auch wieder involviert gewesen. Also ja. Es hat einfach gelangt und dann haben sie sich gegenseitig versucht. Oder sind sie sich gurgeln?
Meine Frage ist natürlich, ist der Pepe auch einer von denen gewesen, der Rot bekommen hat?
Natürlich.
Okay. Das wäre enttäuscht gewesen, wenn nicht.
Ihr habt schon gemerkt, wir sind hier im Wrestling-Podcast von der Schweiz. Nein, wir sind natürlich Fußball-Podcast und bei Fußball geht es auch immer um viel Geld. Und das hat mein Mitbringsel ein bisschen, oder mit dem hat mein Mitbringsel zu tun, ist schon ein paar Tage alt. Und gleich möchte ich euch das schnell noch mit euch schnell kurz durch besprechen. Es geht um den Max Kruse in Deutschland. Neben Säule-Transfer, so die grösste Story auf dem Transfermarkt jetzt in der vergangenen Transferperiode. Er ist von Union Berlin, wo er sehr erfolgreich war, wo man wirklich so von außen das Gefühl hatte, hey, die zwei haben sich gefunden, das Team und der Spieler, hat er sehr zur Überraschung von wahrscheinlich so ziemlich allen gesagt, nein, lasse Freunde, ich gehe wieder. Ich gehe auf Wolfsburg, weil dort habe ich noch eine Rechnung offen. Und hat dann auf Nachfrage, ja, wieso denn das, auch relativ offen zugegeben, dass er dort einfach auch einen rechten Sack voll Geld verdient.
Und er im Auto vergisst.
Das haben gerade Fans nicht so geil gefunden. Ja, vielleicht Adi, wie hast du das, also, beziehungsweise wie findest du das? Also man kann jetzt sagen, es ist noch stark, dass es jetzt so dazu steht. Man kann aber auch sagen, Schafsäckel, ja, also irgendwo, wenn es dann nur ums Geld geht, wie stehst du in dieser Sache?
Ja, wie soll ich sagen, ich verfolge die Bundesliga nicht so, aber jetzt rein von dem, was ich gehört habe, Max Kruse, ich nehme ihn so ein bisschen wahr als einer, der halt einfach, ja, so ein bisschen das sagt, was er gerade denkt, finde ich eigentlich sympathisch, macht für mich nicht gerade immer den intelligentesten Eindruck. Ganz ehrlich muss ich sagen, ich glaube, in dem Stadium von der Karriere ist es auch fair, wenn man das so macht, wenn er es auch offen kommuniziert hat. Ja.
Ja, ich glaube, an dem Spieltag auch noch rausgelassen, dass er sich ein bisschen relativiert hat, die ganze Geschichte, und gesagt, seinen jetzigen Lebensstandard, wenn er den behalten will, bis er alt ist, dann muss er jetzt Geld verdienen. Das war seine Aussage.
Arme.
Sein Lebensstandard, der würde mich recht interessieren. Aber ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Eben auf eine Art muss man sagen, ja, wahrscheinlich ist ja in 90% der Grund, wieso das irgendein Spieler einen Verein verlässt. Und auf die andere Seite, ja, ist das nicht das, was wir hören als Fans, sondern wir wollen ja, dass die Spieler sich irgendwo identifizieren mit dem Verein. Und gerade dort das Beispiel Union, das hat einfach von außen so passt wie die Faust aufs Auge, zum die Überleitung wieder von Fabio, sein Thema nachträglich noch zu machen. Ja, darum verstehe ich selbstverständlich auch die Enttäuschung und gerade als Union-Fan fühlst du ja wahrscheinlich schon ein bisschen verraten.
Ja, vor allem eben, wenn man die Werte hat wahrscheinlich bei Union, ist das wahrscheinlich schon ein bisschen stossend. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, ich habe lieber jemanden, der halt ehrlich ist, weil eben, wie du gesagt hast, 90% der Fälle wird wahrscheinlich das der Grund sein für einen Wechsel.
Und er hat ja, glaube ich, gerade gebucht im ersten Spiel für Wolfsburg.
Ja, also es war ein Elfmeter gewesen, aber ja, man hat ihm dann auch gerade schon die Ehre zugestanden, dass er den Elfmeter tritt und hat dann auch, wie gesagt, auch getroffen. Ja, ja. Also, und Wolfsburg kann ihn gut brauchen nach der bisherigen Meisterschaft.
Ja, und wo der Weghorst gegangen ist, glaube ich, sowieso, oder?
Genau. Ja, das sind sie, unsere Mitbringsel. Und jetzt steigen wir gerade richtig ein ins Thema. Das hat der Fabio mitgebracht. Und zuerst gibt es noch ein bisschen Musik.
Ja, zum Fußball gehört auch das Thema Taktik. Und dem werden wir uns heute ein bisschen widmen. Ja, und zwar wollte ich mit meinen Kollegen hier über eine ganz spezielle Nummer reden. Und ich, ganz persönlich, tue die immer so mit einer ganz spezifischen Position in Verbindung bringen und auch mit einem gewissen Spielertyp. Und so ein bisschen der Chef auf dem Platz, man nennt ihn auch der Dirigent oder der Spielmacher, der Rede ist vom Nummer 10. Mir ist das immer klar gewesen, die Position vom 10, das ist offensives Mittelfeld, die hat kreative Freiheiten, muss nicht viel defensiv machen, ist Anspielstation durch den verlängerten Arm vom Trainer. Oder kurz zusammengefasst, der Quarterback vom American Football.
Wir nehmen heute Sonntag ist. Wir nehmen auf, kurz vor dem
Super Bowl. Schön Thema.
Auch noch Transportarten mit reingenommen.
Genau.
Ja, und wenn ihr jetzt so ein bisschen als 10 denkt, an die Nummer 10, Oli, Adi, was für einen Spieler kommt euch denn in den Sinn und wieso?
Ja, also als erstes muss ich sagen, du hast kurz einen Schadtön gehabt, muss wenig defensiv machen, das ist, glaube ich, früher wirklich so gewesen. Heutzutage muss ich sagen, ist das ein bisschen anders. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Zähne. Wir kommen ja, glaube ich, nachher noch ein bisschen dazu, oder? wie man das interpretieren kann. Aber wenn du mich jetzt so fragst, habe ich mir natürlich einen Zinedine Zidane zum Beispiel aufgeschrieben als meine. Der, wo mir gerade als erstes in Sinn kam, ich habe dann noch ein paar andere aufgeschrieben. Del Piero Totti. Ja, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich will nicht gerade alle wegnehmen.
Nein, aber wieso der Zidane? Also.
Ja, der Zidane ist halt jetzt wirklich das gewesen, was du vorhin gesagt hast, oder? Der verlängerte Arm, rein taktisch, der Leader, der eigentlich die Mannschaft geleitet hat. Er ist der im Mittelfeld gewesen, wo alle Bälle sind zu ihm gekommen und er hat sie dann weiterverteilt. Eben, Totti, Del Piero sind ganz andere Typen gewesen. Die sind viel offensiver gewesen, eher so Schattenstürmer oder hängende Spitze eigentlich, aber ähnlich aufgeteilt mit dem Vorangehen.
Aber eben eigentlich das Bindeglied vom Mittelfeld ist Sturm und entsprechend eben auch der Auslöser von der offensiven Aktionen. Mhm. Ich habe auch den Sidan aufgeschrieben. Ich habe ehrlich gesagt nicht gerade so im Kopf gehabt, wer welche Positionen hat. Ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut und wir sind dann da neben wie Maradona entgegengekommen, eben Sidan natürlich auch. Ein bisschen überrascht gewesen, bin ich, wo gestanden ist Matthäus. Ich habe ihn viel weiter hinten gesehen.
Habe ich auch gesehen, hat mich auch überrascht.
Ich weiss nicht, ob er im Laufe seiner Karriere da noch ein bisschen vorne und hinten ist. Und dann ein Name, der viel, viel selten in dieser Sendung genannt wird. Prohazka. Alle Freunde vom österreichischen Fußballübertragungen, der kennen ihn. Wie ist es zum Vornamen? Ist er gerade entfallen?
Herbert, ja.
Ah ja, Herbert Prohazka, genau. Das so die Zehner, die Spielmacher, oder? Hinter den Angreifer eigentlich.
Genau. Wir sind eben noch Namen wie Hakan Yakin gekommen und auch der...
Natürlich.
George Hadji, der rumänische Nummer 10, das war für mich auch so ein typischer gewesen, der einfach allein, glaube Rumänien damals an die WM geführt. Und
habe ich auch drauf gehabt. Dort habe ich mir nur eine kleine Anekdote aufgeschrieben. Das letzte Länderspiel von ihm im Viertelfinale, EM, glaube ich, 20 gegen Italien, ist er mit Gelb-Rot vom Platz gefallen, wegen einer Schwalbe. Und ich habe ihm immer gerne zugeschaut, habe ihn nur an dem Turnier gesehen und dann sehe ich ihn gehen, wegen einer Schwalbe, das so.
Hoffen wir mal, dass er nicht das alles sein Talent, nur das Talent weitergegeben hat und nicht weil sein Sohn spielt ja auch Fußball. Hat mal bei den Glasgow Rangers gespielt, genau. Sehr talentierter junger Mann. Mhm. Und hat ein bisschen ähnliche Anlagen wie der Vater. Okay. Ja, und jetzt halt bei diesen Namen. Eben, wir haben es gesagt, es sind so ein bisschen nicht wirklich für defensive Künste bekannt. Und wenn man jetzt den heutigen Fußball anschaut, wo es ja vor allem so ein bisschen ums Pressing, ums Umschaltspiel geht, wo seht ihr da die Rolle vom Zehni in der heutigen Zeit?
Ja, es ist, denke ich, immer ein statisches Prinzip, so wie man es früher mehr gehabt hat, hat der Zehner sicher nicht mehr viel Berechtigung. Sondern er muss ja heute auch, er muss auch schneller werden, er muss auch agiler sein, weil nur schon die Verteidiger ja viel höher aufrücken. Also vorher war er ja eigentlich vor der Verteidigung und hat dann die Bälle verteilt und mittlerweile ist die Verteidigung häufiger so weit vorgerückt, dass er nonstop angegangen wird dort. Darum, eben wie gesagt, denke ich, er muss schneller sein. Er muss, kann natürlich Verteidiger auch nach vorne locken und da so ein bisschen Pässe oder eben durch Sprint können Räume hinter der Verteidigung klar machen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Möglichkeiten, die der Zehner heute noch hat. Aber da sind wir bald ein bisschen beim Sechser drinnen, oder?
Beim Achter, beim Sechser. Alles ja, so genau. Nehmen für die Positionen, die man ja heute überall hat.
Ja, ich tue mir immer noch relativ schwer damit, mit diesen Nummern, auch wenn das einfach ist, um die auf dem Feld anordnen. Weil ich glaube, jede Position hat halt auch so ein bisschen ihre Rollen, oder? Und du kannst auch als Sechser halt ein sehr, sehr tiefer Spielmacher sein und du kannst als Zehner eigentlich eher defensiv sein, oder? Und das ist halt dann manchmal, ja, ist der Sechser dann manchmal je nachdem fast offensiver oder mehr gegen vorne. Im Spiel eigentlich.
Ja, vor allem, wenn es nicht all die Nummern gibt. Oder? Also du hast vielleicht das noch ganz schnell und ich darf mich gerne korrigieren, weil ihr seid nerdisch technisch noch ein bisschen weiter oben als ich, aber schlussendlich haben wir den Sechser, der macht eigentlich das Gleiche nach hinten, das heisst, es ist eigentlich ein Bindeglied zwischen Verteidigung und Mittelfeld und der Achter ist dann wirklich in der Mitte, ist eigentlich wie so eine vertikale Linie, genau. Sechser, Achter, Zehner im Mittelfeld. Und eben, wenn du jetzt zum Beispiel nur die Aufstellungen in der Schweizer Liga jetzt von dem Wochenende angeschaut hast, dann hast du sehr viele, die mit einem Sechser, aber ohne Zehner spielen beispielsweise, weil sie sich halt mehr nach hinten orientieren oder die Ordnung brauchen. Ja, andere haben dann nur den Zehner.
Ist auch ein bisschen um System geschuldet, oder? Da kann man ein bisschen schauen. Wenn du ein 4-3-2-1 spielst, dann hast du die Position eigentlich so hinter der Spitze, wo ein Zehner könnte ausfüllen. Oder du spielst mit einem 4-4-2 mit einer Raute und dann hast du den Zehner eigentlich auch. St. Gallen spielt ja ein bisschen mit einem 4-4-2.
Ruiz, oder?
Vorher war es der Ruiz, genau.
Ja, also was ja halt auch ist, es hat sich ja ganz früher war es einfach so, dass das eben extrem statisch war, wie der Oli das gesagt hat. Und natürlich können sich irgendeine Verteidigung darauf einstellen. Und mich hat es gedacht, die Spieler müssen sich extrem viel verschieben. Und da gibt es solche, die sich mehr vertikal verschieben. Also wirklich eben so ein bisschen verkappte Stürmer werden. Und dann gibt es solche, die mehr auf die Seiten rausgehen. Oder? Also das sieht man auch bei Luzern in Ugrinic. Ja, er spielt zwar nicht offensives Mittelfeld, vielleicht leider, kommen wir nachher noch dazu, aber er ist einer, der eher mal rauszieht. Und dann gibt es auch solche, die sich fallen lassen, oder? Zum Verteidiger zu entkommen oder zum Verteidiger rauslocken. Oder? Das ist, ich finde es immer mega schwierig, halt einen Spieler anzuschauen innerhalb von einem System. Aber weil es braucht ja immer die anderen. Also ein Pirlo zum Beispiel hat zwei Spieler gebraucht, einen Ambrosini und einen Gattuso, die eigentlich für ihn Drecksarbeit übernommen haben. Und
Messi
ja
auch.
Messi oder? Genau auch, ja. Und das ist halt, eben ohne die hätten die gar nicht können glänzen.
Ich denke, wenn du wirklich mit einem Sechser und mit einem Zehner spielst, jetzt im klassischen Sinn, und so eine Raute eigentlich bildest, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du sehr klein, also sehr knappe Anspielräume im Mittelfeld hast. Das heisst, du kannst wirklich, du hast viel Passmöglichkeit, du bildest eigentlich wie so Dreieck im Spielfeld. Und durch das kannst du Kontrollen im Mittelfeld recht gut übernehmen. Und das hat zum Beispiel St. Gallen gemacht jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Servette, was sehr gut funktioniert hat. Etwas anderes ist natürlich, wenn du möglichst schnell willst, durch das Mittelfeld durchkommen, dann baust du nicht so eine riesen Basis auf. Dann hast du sicher nicht all die Positionen dort.
Ja, das bist du aber eher mit einem 4-3-3, wo du dann versuchst, wirklich schnell Spiel zu machen. Und da ist eigentlich eine Person in der Mitte, die für das verantwortlich ist und schaut einfach so Durchgangsstation. Und dann ist es dann eher wieder ein Achter.
Mhm. Ja, einfach ein tiefer, viel tieferer Spiel machen, genau. Ja,
ja, aber ketzerische Frage. Würdet ihr euch den Hakan Yakin jetzt für Fußball spielen? Jetzt? In diesem Jahr. Wird er in einer Mannschaft Stammspieler sein? Was denkt ihr?
Zweite Liga schon, oder? Nein, also ich glaube wirklich auf oberstem Niveau halt nicht. Aber das ist ja fies, oder? Also ich glaube auch, viele Spieler in seiner Generation würden nicht mehr. Also ich weiss jetzt auch nicht, ob ein Alex Frey noch das hat oder ein Pippo Inzaghi vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube, das ist so ein bisschen vorbei, oder? Nicht mehr zurückschaffen. Ja.
Genau, also du sprichst ja wahrscheinlich auf. Du sprichst wahrscheinlich auf das an, eben, dass das relativ dann halt wirklich nur nach vorne orientiert und gleichzeitig nicht allzu viel Tempo mitnimmt. Wenn die geniale spielauslösende Pässe, die hat er gebracht. Und dazu kommt natürlich noch das Talent bei den Standards. Ja. Aber ich nehme an, du sprichst ein bisschen auf das an, oder?
Natürlich. Und natürlich auch das. Aber die Person, die das alles mitbringt, muss heutzutage eben auch defensive Arbeit leisten. Und guter Trainer hat mal gesagt, Defensivarbeit fährt ja beim Vordersten, also beim Stürmer. Und das heisst eigentlich, dass die Zeiten von einem, der überhaupt kein defensives Arbeitsverhalten hat, völlig, also schon länger vorbei sind. Ja. Ankerum wäre natürlich ein probates Mittel gegen maurende Gegner wie die Luganos und die Griechenlands von unserer Welt. Wenn der kann springen gegen so Mannschaften, wäre es natürlich auch Gold wert. Und jetzt ist die Frage eben, so eine Mischung zwischen, hey, der hat das Moment, haben wir spezielle Moment und schafft aber auch mannschaftsdienlich. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Frage ist, ob man das dem Hakan Yakin noch beibringen
kann. Ja, und dann ist auch die Frage, wir reden von jetzt, aber wir haben auch mal eine Zeit gehabt, wo man gesagt hat, wir brauchen keine Stoßstürme mehr aus dem gleichen Grund. Und
ja, gleich und
jetzt wechselt das eigentlich wieder.
Ja, das ist ja so, ja.
Ja, dann schauen wir doch mal schnell auf die Super League und was das für die Super League bedeutet, weil die logischerweise gibt es ja in fast jeder Mannschaft in der Super League auch ein Nummer 10. Außer bei zwei Mannschaften, die verzichten drauf. Und zwar ist das der FCB, hat keine Nummer 10. Und auch Lausanne hat keine Nummer 10.
Nicht mehr, oder? Ist der Puertas gewesen, oder?
Genau.
Ja.
Und ja, die anderen Spieler, ich meine, bei Sion haben wir einen Adrian, beim FCZ Marquesano, bei GC Pusic. Beim FCL ist es der Campo, bei Lugano Mattia Botani, Servet der Schalk und bei IB ist es der Suleimani. Den vom FC St. Gallen haben wir schon angesprochen, der Ruiz. Ja, und wenn man der ihre Rollen so ein bisschen analysiert, in den Mannschaften, die sie spielen, mit was für einem System das sie spielen, haben sie eine unterschiedliche Rolle. Also kann man da mal ein bisschen aufgeschrieben, Adrian und Campo, Suleimani und Ruiz haben die letzten Spiele eigentlich praktisch nicht mehr gespielt. Und
also, ja, ist halt eine Frage, ob die Nummer so viel aussagt, oder? Richtig. Also jetzt auch ein Campo, ja, glaube jetzt nicht so viel. Aber ja,
Der kommt.
Ja, und schlussendlich, eben, wie gesagt, was ich vorher schon habe, dazwischen lärmen. Wie geht's? Übernimmt jetzt im Moment den Kagawa. Kawabe heisst der richtig. Und der spielt es aber relativ klassisch, finde ich. Ruiz hat es jetzt auch wieder übernommen. Der hat ja zuerst, hat jetzt, das erste Spiel nicht gespielt in der Rückrunde. Jetzt ist er wieder zurück und hat die Position wieder übernommen gehabt. Marquesano hat zeitweise ja, im Sturm eigentlich gespielt und von dort nachher die Bälle auf Sissei übergelegt. Jetzt hat es wieder ein bisschen traditioneller, aber natürlich nicht im traditionellen Sinn, wie wir es vorher gesagt haben, im statischen, sondern schon eben in einem modernen.
Ja, es ist ja auch anschaulich, oder? Die meisten spielen eigentlich nicht, also jeder hat sein System und modernen Fußball, wo sie jetzt alle eigentlich Fußball spielen, hat es wie kein Zehner mit Platz. Jeder hat seine defensiven Aufgaben. Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, welche Spieler kommen euch denn in Sinn, die das momentan auch verkörpert, jetzt mal losgelöst von den Nummern. Und mir kommt da halt ein Palacios vom FCB und auch ein Grgic von Sion, kommt mir da in Sinn. Sie spielen schon.
Und ganz verschieden, die zwei interpretieren. Ganz, oder? Palacios ist wirklich eher, zwar eben nicht einer, der ganz vorne geht, oder? Der ist eher klassisch, würde ich sagen. Und Gürgic eher zurückgezogen, oder? Eben der Quarterback, um noch eins bei dem Thema bleiben. Heute zum Beispiel bei Basel hat Esposito ja Szene gespielt, eigentlich, das erste Mal. Und er ist natürlich ganz klar so ein Schattenstürmer, der einfach immer eigentlich der zweite Stürmer geworden ist, oder?
Das hat ja früher der Zehner auch so ein bisschen ausgemacht, oder? Er hat plötzlich den zweiten Stürmer oder auch den einzigen Stürmer gespielt. Also von dem her, ja. Aber eben, die Zehner-Sache ist halt schon. Ich glaube, man hat sie im Kopf noch so die Nostalgie mit dem Zehner, das muss so sein. Und ich glaube schon, dass das heute noch eine Rolle hat. Man hört auch immer die Diskussionen wieder. Ich will die Zehner haben, wenn ich zu dem und dem Verein wechsle. Ich glaube,
Max Kruse. Aber der hat sie nicht bekommen, der Lu.
Das ist ja ein Vollblut-Mittelstürmer. Also, völlige Feldbesetzung auf der Zehner-Position.
Auf deine Frage noch einmal, oder? Ich habe ganz am Anfang, wo du die Frage gestellt hast, also wo du uns die Aufgabe gegeben hast, welche Rolle das in der Superliga ist, habe ich aufgeschrieben, aus meiner Sicht eher ein bisschen untergeordnete gegenüber von anderen, ein bisschen spielstärkeren Ligen, hat es mich gedacht. Und nachher, als ich dort trotzdem aufgeschrieben habe, eben, also noch Marquesano ist mir natürlich als erstes so ein bisschen Sinn gekommen, eben Kawabe, Ruiz, Pusic und jetzt eben Esposito eigentlich. Aber eben so der ganz klassisch, wo ein Team leitet, haben wir jetzt weniger als vielleicht in grösseren Ligen. Und auch bei den Ligen finde ich es einen extremen Unterschied. In der Premier League ist das eher wichtig, also Kevin De Bruyne zum Beispiel extrem wichtig. In der Bundesliga, ich schaue es wirklich nicht mehr so viel, da könnt ihr mich gerne korrigieren, ist für mich viel weniger. Ein Müller ist vielleicht einer, der ist halt eben ein bisschen eher freier, aber sonst wüsste ich gar nicht, oder? Bundesliga.
Ja, Spieler, die ein bisschen befreit sind von der defensiven Aufgabe, gibt es natürlich schon.
Auch aber jetzt müssen wir vielleicht noch, schnell darüber reden.
Ja.
Ich glaube, ihr habt jetzt wieder so verschiedene Sachen genommen, was für euch also der spielentscheidende Posten ist. Also ist es denn jetzt, dass er verlängert die Arme ist vom Trainer? Ist es, dass er nicht nach hinten muss schaffen? Was ist denn für euch jetzt noch als Überbleibsel von dem ursprünglichen Zehner?
Also aber das mit dem nach hinten schaffen, habe ich das Gefühl, das haben wir vorher diskutiert, das gibt es ja gar nicht mehr. Das kannst du gar nicht mehr erlauben. Und dann ist noch der verlängerte Arm vom Trainer und eben, wenn wir vorher die angesprochen haben, wo eigentlich es sind ja 4 oder 5 Nummern 10 in der Super League, die nicht einmal von Anfang an spielen, dann hat sich das wie auch erübrigt. Dann ist er der Captain. Und dann, wie man sagt, früher war der Zehner ja der Captain gewesen, und da haben wir auch wieder die Verbindung.
Das ist jetzt aber auch nicht so. Also für mich ist das Überbleibsel eigentlich, eigentlich die Schnittstelle oder der Hub im Mittelfeld, wo den Ball anziehen und verteilen. Also das ist irgendwie so, du hast vorher gesagt, Olli, das mit den Dreieckli, das ist, lernst glaube ich in jeder Taktikschule, musst einfach immer die Dreieckli hinbekommen und dann spielst die andere Mannschaft aus, oder? Und das ist halt schwierig, wenn du in Bewegung bist und ja, für mich ist das ein bisschen die Aufgabe von einer Zehni, das zu dirigieren.
Ja, für mich ist es vor allem so die Spielauslösung, wobei das eben dann auch kann irgendwo einen Zurückzug nehmen kann. Man könnte jetzt klassisch sagen, ein Sechser sein oder so. Also es wäre jetzt zum Beispiel Sabatini bei Lugano beispielsweise oder so. Also wenn es denn das ist, das ausmacht. Ja.
Auch noch eine wichtige Aufgabe, die ich mir notiert habe, ist, dass er das Pressing auslöst oder eben nicht. Ja. Und gehe ich jetzt mit dem Stürmer vorne drauf oder lasse ich sie kommen und lasse sie spielen? Das ist immer so, oder? Das kann dann der Sechser eigentlich schon auch, aber der Zehner wäre eigentlich die Position, die sagt, hey, wir gehen oder wir bleiben stehen. Und
ja, er hat halt, ist noch hinter den Stürmer, oder? Weil der Stürmer muss sich immer umdrehen und schauen, ob die anderen auch kommen. Und er kann eigentlich sagen, jetzt gehen wir, oder?
Genau,
oder wie St. Gallen, sie gehen einfach immer.
Dann ist es einfach, oder? Dann brauchst du das gar nicht mehr. Dann kann man sagen, wir gehen.
Ja.
Mhm. Für mich ist es einfach, also ich habe einfach das Gefühl, es ist so eine Nummer, die so einfach episch ist und ich habe das Gefühl, man lebt immer noch mit dem Zähne als Ideologie, dass das muss so sein und ich habe das Gefühl, das ist schon lange nicht mehr so.
Also für mich hat es auch nicht so einen Wert, den ich nicht verstehen kann. Es hat ja sogar Spieler gegeben, ich weiß nicht, wie lange das her ist, wo sich das in Vertrag hineinschreiben, dass das ihre Nummern ist, wenn sie kommen. Und das finde ich einfach so lächerlich.
Ivan Zamorano hat ja was.
Ja, ja.
Oder ist das?
Ja, ich glaube, es geht ja ein darum, dass er wieso. Es geht ja ein darum, dass er wieso der Kopf von der Vorwärtsbewegung ist. Mhm. Oder? Also das ist natürlich. Schon ihr Fall, wenn du sagen kannst, eben der Quarterback von der ganzen, der, wo den Angriff vorausdenkt und ausführt.
Aber es ist halt eben von früher so noch so, oder? Das Denken, oder? Das ist die Offensive und das ist Defensive. Heutzutage sind ja eigentlich die Aussenverteidiger sind offensiver als die meisten Mittelfeldspieler, gehen sogar absolut über Flügelspieler rein, weil Flügelspieler in die Mitte reinziehen. Also, aber ich glaube, in der heutigen Zeit muss man das immer als Gesamtmaschinerie anschauen und das Zähne hat dort vielleicht höchstens noch, weil sie einfach in der Mitte vom Spielfeld ist, die Aufgabe, das ein bisschen zu leiten, gegenführen.
Und im Amateurfußball, dort spielt das Zähne eine grosse Rolle. Wir haben immer gewusst, das Zähne von der anderen, das ist der einzige, der Fußball spielt.
Der muss zwei, drei Mal auf die Füße stehen und nachher weisst du, der Hesse. Das war meine Methode, da wissen wir, wie robust ich gespielt habe. Genau. Ja. Bist du zufrieden, Fabio, mit unseren Aufgaben? Oder hast du noch eine Frage?
Ja, nein. Letztes Mal noch Diskussion angefangen. Und zwar so die Thematik Marquesano. Und für mich ist der Marquesano eigentlich ein Stürmer. Aber ich finde es eben spannend, weil er hat seine Goal und seine Assists. Und das würde dann schon wieder für einen guten Spielmacher mit einer guten Übersicht sprechen. Und die hat er definitiv. Aber ich würde ihn jetzt wirklich nie als einen Zehner anschauen.
Ich, ehrlich gesagt, schon. Aber also weil eben, er hat für mich zu wenig Abschlussstärke, ehrlich gesagt.
Für mich, ich sehe ihn als Zehner, weil er ein bisschen zurückversetzt ist. Häufig. Also jetzt, wenn er es jetzt interpretiert, Anfangs Saison ja noch nicht, aber dass er jetzt so ein bisschen hinter dem Nyonto oder Sisse oder was auch immer noch ein bisschen zurückversetzt ist und tatsächlich durch das die Bälle, die er schlägt, mit mehr Übersicht kann machen und das halt eben das Spiel irgendwie anziehen oder anleiten.
Mhm. Ich habe nur vor dir gesehen, als ich gesagt habe, dass ich ihn nicht so abschlussstark finde, wie mir der Fabio einen bösen Blick zugeworfen hat. Ich weiss, dass er 8 Goal geschossen hat, aber ist lustig. Ich habe nur rasch nachgeschaut, er hat nur 4 Assists, das habe ich nicht gewusst. Ich hätte jetzt gedacht, der hat dort mehr. Und er ist wirklich diese Saison wirklich noch ein bisschen abschlussstärker geworden in dem Fall.
Und er ist aber auch laufstark. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch etwas. Und du siehst ihn auch defensive Arbeit verrichten. Und das macht der FCZ, glaube ich, momentan einfach so mega stark.
Das glaube ich,
weil sie ihre Fußballstärken haben und die Fußballer genau dort einsetzen und es dann halt als Team funktioniert.
Mhm. Müssen wir jetzt zum Beispiel sich überlegen, ob ein Stojanovic...
Stefanovic.
Ja. Dass die Rolle wahrscheinlich auch noch gut könnte ausführen.
Ja, also ich glaube, er ist ja auch eigentlich ein Spielmacher, halt einfach auf den Flügel lassen, oder? Wirklich ein äußerer Spielmacher, was es, glaube ich, auch in der offiziellen Scouting-Sprache gibt. Finde ich auch. Also hast du absolut recht. Ich finde, er ist ja dort mit dem Imeri zusammen. Es gibt ja auch die taktischen Ausrichtungen, wo du 2 Spielmacher hast. Und ich glaube, ja, sie sind jetzt halt eher ein bisschen weiter draussen, ja. Sicher richtig.
Und spannend auch das Spielsystem von IB, wenn man es ein bisschen analysiert. Sie spielen ja eigentlich eben quasi ohne den richtigen Denker und Lenker im Mittelfeld. Bei ihnen geht es mehr ums Pressen und um den Speed. Man dort ist ja ein Ebischer in der Mitte gewesen, das ist jetzt auch nicht der Spielmacher. Das ist jetzt eher eine Mischung zwischen einem Sechser und einem Achter. Und dann haben sie einen Abraumer dort und auf der Seite relativ viel Platz. Und vorne hast du einen, der das Ganze dann auch noch ein bisschen orchestriert. Und das habe ich auch spannend gefunden.
Du hast eigentlich den Siero ein bisschen, wo man ein bisschen das reinzwängen könnte. Aber eben, er ist jetzt halt auch eher zentral, ja.
Mhm. Also Diskussionen über Szene, da kann man, glaube ich, stundenlang darüber diskutieren. Wer ist jetzt ein gutes Szene, wer ist nicht ein gutes Szene oder und so
weiter. Und wo auf dem Feld soll das Szene stehen?
Wo soll das? Und soll überhaupt jemand das Szene tragen über den Platz? Früher haben wir gesagt, über den Platz stolzieren mit dem Szene.
Genau.
Und damit sind wir aber doch schon recht im Nerdigen innen, was ja auch eine Freude ist, also um den Stammtisch. Aber müssen wir noch etwas vertiefen, oder? Was meinst du, Fabio? Haben wir es so weit aufgedröselt?
Ich denke es, ja. Ich werde weiterhin in allen Mannschaften, die ich spiele, versuchen, eine Szene zu bekommen.
Als Außenverteidiger wohlgemerkt.
Egal wo, auf welcher Position, einfach Szene. Und alle haben Angst vor mir.
Sehr schön.
Stolzieren wie ein Gockel.
Genau. Dann kumpeln wir in die Liga rein. Oder was denkt ihr?
Das ist gut. Die Liga, wo unter anderem das Spitzenduell dabei gehabt, oder ein Spitzenduell von der Top 3. Aber zu dem kommen wir erst später. Wir fangen nämlich an mit dem Samstag oben an. Und dort hat es angefangen mit Lausanne gegen GC. Lausanne sehr scheiter in die Rückrunde gestartet, wobei man ja auch nicht wirklich gut aus der Vorrunde gekommen ist. Das heisst, man hat eigentlich dort weitergemacht, wo man aufgehört hat. Hat jetzt ein Heimer mal gespielt unter dem Casanova das erste Mal, wenn es mir recht ist. Oder das zweite Mal? Nicht ganz sicher. Jedenfalls sind noch gerade 3025 Nasen ins Stadion gekommen. Und ich glaube, die haben nicht viel Grund gefunden, zum nächsten Mal oder in zwei Wochen wiederzukommen.
Vielleicht
oder
muss man ja noch sagen, unter so der Woche sind sie noch ausgeschieden im Göpp gegen Iverdon.
Das kommt aber drauf, genau.
Hilft auch nicht natürlich für Zuschauer anzuziehen.
Aber sie sind im Stadion gewesen, die Lausanner Fans. Also wir haben aber das letzte Mal angesprochen, wir nicht genau wissen, die sind ja raus und haben einen Boykott gemacht in der 60. Minute der Meisterschaft. Im Göpp haben sie verloren und jetzt sind sie wieder drin.
Im Göpp haben sie noch fast einen Spielabbruch am Schluss kreiert. Das war auch recht unschön gewesen. Also ja. Sie haben, glaube ich, ihrem Unmut Konto, aber sie sind immerhin noch da, weil sie wissen, dass sie braucht es auch. Aber das ist ja nicht das Thema vom, was Oli wollte fragen.
Ja, es hat vor allem dann, glaube ich, auch nicht dazu geführt, dass jetzt Lausanne besser gespielt hätte. Nein. Nämlich relativ schnell ja der 0-1 hinten gewesen. GC, wo ja übrigens auch noch nicht allzu stark auftreten ist in dieser Rückrunde, hat da ein bisschen Seelenbalsam bekommen und mit einem wunderschönen weiten Pass. Ich habe leider nicht gesehen, habt ihr gesehen, ob der vom Arrigoni oder vom Bolla gekommen ist? So von der Position müsste einer von diesen zwei gewesen sein.
Wahrscheinlich, ja.
Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ja.
Auf den Schmied und der hat dann nachher auf den Momo weitergeleitet und der hat dann richtig Platz gehabt, weil es einfach null Zuordnung in der Lausanne-Abwehr gehabt und das hat mich schon gerade ein bisschen schockiert.
Ja, aber so ist er dort ein bisschen im Schilf gestanden. Er hat irgendwie 40 Meter Pass, irgendwie genug Zeit gehabt, um dort hinzukommen und nachher macht er weiter einen Fehler. Vielleicht liegt es halt daran, der Grippo ist, hat nicht gespielt, aber der so ist eigentlich in der Hinrunde auch immer dort gewesen.
Ja, wir haben es letztes Mal angesprochen, der neue Trainer hat sehr wahrscheinlich sich auf die Fahne geschrieben, um mal defensive Stabilität reinzubringen. Ja. Gegen Servette hat es so ein bisschen, ja, nicht wirklich funktioniert und gegen GC hat es überhaupt nicht funktioniert. Also, ich weiss nicht, im Strafraum ist, glaube ich, auch gar niemand gestanden. Also, es hat sich niemand zuständig gefühlt, weder für den Schmied noch für den Momo.
Obwohl sie mit einer Fünferkette hinten gespielt haben, davor drei zentrale Mittelfeldspieler, die auch defensiv geschaut haben. Also, ja, wenn du so defensiv bist und dich so lässt ausspielen, das ist natürlich ganz
Ich habe eine These, die sind einfach zu viel rumgestanden aufeinander. Und dann hat der eine das Gefühl gehabt, da muss ich gar nicht herstehen. Und das würde wieder widersprechen, dass der Casanova, also von einem taktischen Konzept habe ich nichts gesehen. Weil gar die ganzen 90 Minuten eigentlich nicht.
Ja, aber trotzdem.
Irgendeine Zuordnung. Ja. Also, ja, und nach vorne hat vor allem Amdouni recht probiert, den Ausgleich jetzt, mit viel Willen und jedem möglichen Körperteil probiert. Leider auch mit den Händen, darum hätte das 1-1 auch nicht gezählt.
Aber dort hat der GC Abwehr auch sehr, sehr schwach ausgesehen, oder? Nachdem Richtig. Die ganze Abwehr und der Goalie ausgespielt hat. Aber ja, zu rechnen.
Ja, und der Kone.
Ja, und GC hat dann aber, GC hat ein bisschen gecheckt, aha. Die hohen Bälle in Lausanne Strafraum, das funktioniert, dort ist Chaos. Hätten das auch zwei, drei Mal noch probiert, hat dann aber nicht nur eines funktioniert jetzt vor der Pause. Dann hat Lausanne mit dem Amdouni und dem Kone noch eines übers Goal reingehauen und dann ist dann auch schon Pause gewesen.
Aber Kone ist ganz allein gewesen.
Ja. Also allgemein vor der Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben, GC hat sich zu fest zurückgezogen und Lausanne ist ein bisschen besseres Spiel gekommen. Aber eben, wie gesagt, ein Schuss hat, glaube ich, Moreira noch gehalten, aber bin jetzt gar nicht sicher, ob der vor oder nach der Halbzeit war. Ist ein sehr schöner Schuss, aber ja.
Ich glaube, der ist knapp vorher noch okay, gesehen. Ja.
Dann hat man das sehr wahrscheinlich angesprochen in der Pause, die defensive genau. Stabilität.
Und ist es besser geworden?
Nein.
Nein.
Arbeitsverweigerung haben sie gemacht, die Lausanner.
Also sind wirklich, ich habe es schnell nachgezählt, beim 0-2 sind 4 Lausanner Fehler am Stück passiert. Ja. Zuerst 2 Fehlpässe am Stück, dann eine riesige Lücke in der Abwehr. Lilay flankt auf den völlig allein stehenden Momo, also das ist dann der vierte, dass der überhaupt so allein steht in der Mitte und der trifft zum zweiten Mal erst für GC überhaupt. Also, und du siehst nachher, wenn du in der Zeitlupe nochmal anschaust, du erkennst auch null Kommunikation in der Defensive von Lausanne. Es ist wie so, jeder steht an seiner Position und schaut vielleicht noch, wenn der Ball an ihm vorbei ist, steht jetzt vielleicht noch einer dort. Aber es gibt niemanden, der dort irgendwo dirigiert und Anweisungen gibt.
Keine Szene auf dem Feld.
Keine 6 und keine 8 gar nichts.
Also sie haben ja noch kein Goal geschossen unter dem Casanova und ich finde es eigentlich sinnvoll, dass du sagst, hey, zuerst defensive Stärke, aber wenn du halt einfach immer ein Goal bekommst, das hat nachher auch der Kurkusevic im Interview gesagt, und gegen vorne natürlich gar nichts machst und sie haben keinen Plan B gehabt nach der Halbzeit, was gewusst haben, jetzt müssten sie eigentlich. Also ich habe mir das Highlight vom Spiel von Lausanne aufgeschrieben, Suzuki hat eine geile Grätsche angesetzt gegen das Silva, irgendwie kurz vor Schluss, dass er nicht 3-1 war und das ist es für mich eigentlich gewesen, wo...
Suzuki ist dein Mann, hä?
Nein, gar nicht. Das ist, also eben, ich habe ihn ja letztes Mal auch ein bisschen kritisiert, weil man muss sagen, eben. Dumme gelbe Karte. Aber nein, jetzt muss man auch mal loben, oder? Muss man schon sagen.
Ja, also ich
würde den Trebel noch gelb-rot geholt.
Für mich ist das
wieder das Fissig.
Ich glaube, jetzt haben sie wieder einen Linksverteidiger geholt. Und ich bin nicht sicher, ob das dann die Abwehr stabilisiert, weil dann hast du wieder eine völlig neue Abwehr im nächsten Spiel und es findet sich nie irgendetwas, das zusammenwächst. Und das war in der Vorrunde schon das Thema gewesen und wird jetzt auch wieder. Also ich verstehe es echt nicht.
Nein, das ist es so. Wenn wir eins weiter.
Ja, komm.
Viel ist nicht passiert.
Und das nächste Spiel, da hat es ein bisschen mehr Goal gegeben. Ich würde auch sagen, einiges mehr an Chancen. Wir reden von St. Gallen gegen Servette. Übrigens, unsere Predictions, die müssen wir nachher unbedingt noch schnell durchgeben, weil beim letzten Spiel habe ich ja recht abgesahnet, aber das nicht zuerst mal in Klammern gesagt. Jedenfalls sind wir jetzt, wie gesagt, bei St. Gallen Servette. Ich wollte mir einfach die Butter nicht da vom Brot nehmen lassen. St. Gallen hat 5-1 gewonnen gegen Servette. Und das, obwohl Servette das erste Goal geschossen hat. Mhm. Aber da lasse ich euch jetzt mal schnell eure Eindrücke ein bisschen erzählen.
Ja, St. Gallen kommt ja aus einem knappen Göpp-Fight gegen Etoile Carouche. Es war ja relativ knapp, gewesen, dass sie weitergekommen sind. Servette hat mit einer jungen Abwehr gespielt. Das kommen wir dann vielleicht nachher noch dazu, wo der Vuillot und der Severin gespielt haben, was nicht ganz so geklappt hat. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, St. Gallen hat jetzt den Rekord mit 3 Spielen in der Rückrunde mit 13 Goal. Das hat bisher noch niemand geschafft, jetzt rein statistisch. Und ja, jetzt können wir eigentlich aufs Spiel eingehen.
Eben nochmal aufs Goal zurück. Das Goal war schön. Schnell passiert. Ja. St. Gallen ist eigentlich gar nicht zum Pressen gekommen, weil Servette hat ein bisschen gepresst. Und dann macht der Cabral einen Fehler im Spielaufbau. Und
der alte Mann nimmt den Ball weg.
Der Schalk hält den schön.
Ja, täuscht noch an zuerst, bevor er reinhaut. Das war wirklich cool gewesen. Sehr schön.
Coole Finte, ja. Und, ja.
Aber spätestens seit dem letzten Wochenende ist St. Gallen Rückstand relativ egal. Die nehmen das recht cool hin. Sagen, okay, ist ja nur eins. Können wir anders.
Brauchen sie ein bisschen, ja. Und das 1-1 war ja 2 Minuten später gewesen. Also ein langer Ball auf Gimeno. Der leitet ihn ab. Und auch.
Ja, der Ball vom Fasli auf Gimeno, der ist sensationell.
Der ist cool. Und auch, wenn er ihn abnimmt halt und aufleitet für den Ruiz und nachher auch etwa aus 16 Meter rein schießt, war echt cool gewesen,
der Ruiz. Ja, der Ruiz zieht 4 Verteidiger auf sich und trifft trotzdem noch. Ja. Und das ist ein extrem wichtiges Goal dann gewesen.
Ja.
Ein richtiger Zehner halt.
Ein richtiger Zehner, ja. Und Zehner ist ja gerade
gut. Und der hat Servette. Ja, genau. Und der hat Servette gedacht, das war schön gewesen. Wir schenken euch nur eins.
Ja, 2-1. Das ist übel.
Dürfen wir noch haben. Komplett missglückter Rückpass vom Fals auf den Frick.
Ja.
Gürtel geht dazwischen und passt auf Gimeno und der schießt 2-1. Wobei ich dort zur Ehrenrettung vom Fals und muss sagen, dass er eigentlich auch schon nicht hätte angespielt werden, weil er steht schon einigermaßen unter Druck. Also der Ja, der Fehler geht schon beim Frick ja, aus.
Also man weiss es doch einfach, oder? Dass man gegen gegen St. Gallen hinten rausspielen, ist schwierig. Hat diese Saison schon ein paar Goal gegeben. Also haben verschiedene Teams schon Mühe gehabt. Muss man sich vielleicht überlegen, halt auf den Ball mal lang zu spielen und haben sie
in
eher Mühe.
In Schönheit gestorben, sagen wir doch so schön.
Schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen, ja.
Druck ist enorm gewesen von St. Gallen und die haben sich eben aufgebaut und das Fischernetz hat sich immer mehr zugezogen.
Aber ja, die Servet hat dann schon noch einige Chancen gehabt, in der ersten Halbzeit. Also, sie eigentlich, sind recht stark weiterhin gewesen. Stefanovic, der von einem St. Galler Abwehrfehler nicht kann profitieren kann. Zigi muss noch einmal auf der Linie klären. Also, es hätte dort gut dann noch in die andere Richtung kippen können.
Stillhardt und Schmidt haben ja auch auf der Linie noch geklärt dort, oder? Also, aber ja, in der 30. Minute war es wieder der Gimeno gewesen. Görtler flankt irgendwie so halb hoch, habe ich irgendwie lustig gefunden. Ich glaube, der Dua verlängert dann durch, Fünfer durch.
Görtler, gib mir noch. Scheint zu funktionieren beim St. Gallen momentan.
Ja. Ja.
Ja, und dann hätte der Diallo noch 11 Meter. Hast du vorhin noch etwas zum Goal sagen?
Nein, das wäre gerade mein nächster Punkt gewesen, ja, der Penalty.
Genau, Diallo, der den 11 Meter sucht. Ich habe das vorne und hinten gespult und ich sehe Berührung nicht. Also, und dann muss es für mich aber ein Gelb für eine Schwalbe sein, wenn es sogar noch prüfen lässt.
Für mich wäre es klar ein Penalty, lustigerweise.
Ja, habe ich jetzt auch so gesehen. Da hat aber eine klare Berührung stattgefunden, unten.
Und habe mich recht aufgeregt, dass es nicht passiert ist. Aber für mich war es halt wirklich spielentscheidend gewesen. Ich habe mich mega aufgeregt. Aber eben, mir hat es ja... Es ist nicht gecheckt worden, oder, vom VAR. Also klar, eben vielleicht...
Mal, es ist,
oder es ist es auch gecheckt worden, ja. Okay, ja. Ja.
Aber der Schiedsrichter hat dann gesagt, ja, ich bleibe dabei.
Genau.
Ja, also ich glaube, St. Gallen hat die Effizienz von IB mitgenommen. Hat gelernt beim letzten Spiel, wie IB das gemacht hat mit diesen drei Goalen und denkt, hey, das können wir auch. Und Servet hat kläglich Chancen liegen.
Genau, ich habe bei dem Spiel erste, zweite Halbzeit gesehen und dort bin ich beeindruckt gewesen, wie sie wirklich Servet gut können vom Goal fernhalten. Das ist in der ersten Halbzeit noch nicht so gelungen. Aber eben alles im Mittelfeld, wirklich alles dicht gemacht, sodass die Stürmer irgendwo vorne auch verhungert sind. Sehr häufig.
Ich finde aber, das Spannende ist beim Mittelfeld von St. Gallen. Man darf sie offensiv sowas von loben, aber defensiv haben sie ihre Schwächen drin. Und die Innenverteidiger sehen dann einfach auch schwach aus, glaube ich, bei all diesen Chancen. Also, das ist bei mir auch recht aufgefallen. Dass so, die offensive Bewegung ist mega gut und das ist schön und sie schießen ja auch viel Goal. Aber wenn du so die defensive Bewegung anschaust, hat es definitiv noch Verbesserungspotenzial.
Ja, manchmal klingt es auch, läuft es halt auch einfach vor. Also jetzt
genau, fünf Goals,
die Jankiewicz-Flanke, wo der Schubert nachher noch den Fuß dran hat, sehr schön Goal für ihn, sehr schön. Das klingt er auch nicht gegen jede Mannschaft und das klingt er auch nicht an jedem Sonntag oder Samstag. Aber es ist natürlich schön. Und dann 5-1, ja. Gabriel mit der Flanke von links auf den Schubert. Und der macht seinen rechten Fuß lang und trifft, ohne richtig gestört zu werden, schon wieder. Ja, geiler Nobig.
Der hat definitiv aus meiner Sicht gut eingekauft im Winter. Wenn wir schauen, Jankiewicz, auch ein Thoma, der sensationell spielt. Und ja, sie hat doch den einen oder den anderen, der Vollgas gibt.
Gut ausgelehnt, besser.
Ja.
Ja. Ja, auf dieser Seite ist ja noch der Chris Bedia zu seinem Debüt gekommen. Stürmer. Ist ein bisschen uncool, wahrscheinlich bei einem 4-1-Spiel zu kommen. Und der hat auch nicht viel gezeigt. Der ist, glaube ich, auch lange hat er nicht gespielt bei Servet. Aber er hat vorher nicht viel gespielt und bisher wird jetzt das erste Spiel gehabt. Bin ich gespannt, ob der ein KIM vergessen machen.
Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, St. Gallen im Moment richtig, richtig mit Dampf unterwegs. Das, die sind richtig gut aus der Winterpause rausgekommen.
13 Goal in 3 Spielen, glaube ich.
Ja, genau. Ist top.
Chapeau.
Chapeau.
Und?
Das hat er noch gesagt.
Chapeau.
Gut, apropos Chapeau, wir gehen an die Tabellenspitze, das heisst noch nicht ganz, sondern zweite gegen dritte haben gegeneinander gespielt und die beiden Serienmeister aus den letzten Jahren, IB gegen Basel, volle Hütte. Die letzten Spiele haben aber beide unentschieden gespielt und der FCZ droht ein bisschen davor zu ziehen vorne dran. Denn das ist definitiv Druck bei beiden Mannschaften. Wir haben das letzte Woche kurz angesprochen gehabt. Und IB, in den ersten 20 Minuten habe ich sie klar stärker gesehen.
Ja, das habe ich genauso notiert. Vor allem habe ich herausgefunden, IB hat gespielt, Basel hat getroffen. Und dann, wo Basel das Goal geschossen hat, hat es geändert. Dann hat Basel gespielt und IB getroffen. Das ist für mich so eine Zusammenfassung von der ersten Halbzeit von dem Spiel. Mhm. Recht interessant gefunden, wie das so kippen plötzlich. Egal. Normalerweise ist es ein bisschen umgekehrt.
Ja, also.
Genau.
Ja. Also, wenn man das erste Goal noch.
Das Eis noch, noch ja. bisschen, dann schauen wir das Eis noch schnell an vom Lang. Sorry, Adi, dass ihr jetzt dazwischen geredet
habt. Nein, das ist eben
genau. mit dem Hinterkopf, wo er da trifft, das Goal zählt, obwohl er in meiner Perspektive sich abstützt dort. Aber ja.
Also, es ist echt klar, das Abstützen.
Ja, voll. Also, ja, eben, also Lustenberger irgendwie im Fernsehen gesagt, so, ja, sieht nicht gut aus. Natürlich sieht es nicht gut aus, wenn du am Boden gedrückt wirst. Man muss aber auch sagen, oder? Auf erste Pfosten natürlich super gespielt von Palacios, die Eckball, dort muss ein Ball bei einem Eckball. Aber auch ein Job, ja, dürfte die rauskommen. Ja, das ist sicher so, ja, erster Abschluss aufs Goal gewesen von Basel. Genau. Ich habe nachher.
Ja, und dann hast du schon richtig gesagt, eben, dann hat es ein bisschen gekippt. Ja.
Als nächstes habe ich halt einfach in der 34. den Ellbogen vom Sibacö. Ist jetzt für mich nach St. Gallen die zweite spielentscheidende Szene, die nicht angeschaut worden ist. Zwar im Fernsehen jetzt geheißen, du, das ist ja keine Absicht, aber. Entschuldigung, also Ellbogen ist für mich Ellbogen, ob das Absicht dabei ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ob ihr das als Penalty gesehen habt wie ich, oder eher weniger.
Oh, das gar mal,
ich würde mich dir da anschliessen, ja.
Ja, aber eben, kann man nichts machen. War hat es nicht angeschaut, verstehe es nicht. Ja. Und hätte Lustenberger raus müssen.
Bitte, genau, ja. Und IB hat ja sonst schon unhure viele Ausfälle und jetzt der Lustenberger wieder sieht nicht schön aus, wenn man sieht, wie der Fuß sich dort umdreht bei dieser Szene. Mhm. Hoffen wir, dass es nicht etwas sehr Gravierendes ist. Zu dem Zeitpunkt jetzt am Sonntagabend wissen wir noch nichts genau.
Sie haben eigentlich keine Innenverteidigung mehr, oder? Fertig. Kamara hat sich auch noch verletzt vor dem Spiel, jetzt ist der Lustenberger wieder verletzt. Spielt genau, der hat eine gelb-rote Karte nicht bekommen, dann kommen später. Ja.
Also Garcia ist ja, glaube ich, schon aussen geblieben, oder? Ja. Ich glaube, der Löff vorher ist ein bisschen mitgegangen.
Also auch ein Aussenverteidiger.
Auch ein Aussenverteidiger, also mir ist wirklich ausgeschossen.
Und der Lauper wäre eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler.
Genau, genau. Ja,
ja, wird nicht einfacher, aber trotzdem. Also krass, was die gleich wieder auf den Platz bringen. Weil plötzlich eigentlich das Gefühl hast, die sind verletzungsgeplagt. Aber.
Ja, voll.
Ja, und dann haben sie ja noch Leute, die vorher treffen.
Genau.
Das 1-1 vom Sierra aus 25 Meter. Unglaublich schön und sehr, sehr wichtig gewesen.
Ja, der zweite Ball kommt zu ihm. Er leitet sich noch ein bisschen sogar noch vor und kann reinschießen. Ich muss sagen, Lindner sieht nicht so gut aus, finde ich. Dürfte er haben, aber ich glaube, man darf es auch mal geniessen, wenn so ein Ball so schön reingeht. Aber kann man ihn nicht ganz freisprechen, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob er noch nicht gesehen hat.
Ja, das kann sein, dass er ein bisschen spät ist. Der Rolf Ringer hat bei Blue gesagt, Kunststrasse ist manchmal für einen Goalie nicht ganz so einfach zum Wegkommen. Da habe ich so gedacht, ich hätte eigentlich behauptet, man sollte doch besser wegkommen vom Kunststrasse, aber habe ich zu wenig auf höherem Niveau Fußball gespielt.
Meinst du, weil der Eisenstollen nicht im.
Genau.
Also, ihr wollt ja sicher nicht dem Rolf Ringer widersprechen, oder?
Nein, ja, nicht.
Würde mich nie machen.
Nie getrauen, vor allem. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, nach der Halbzeit, außer ihr habt noch etwas zu dem Goal? Oder
nein, bei mir ist eine Pause da auf meinen Notizen.
Für mich ist noch.
Du hast Pausen aufgeschrieben auf deine Notizen. Schön spannend.
Ja, ich muss mich orientieren, genau. Was passiert ist.
Für mich ist, ich weiß nicht, ob ihr vor der 60. Minute noch etwas habt. Für mich dann die spielentscheidende Szene passiert mit dem Gelb-Rot.
Ja, also nur, dass Basel eher mehr Spielanteil hat bis zu dieser Karte.
Ja.
Und die erste gelbe eine ganz klare gelbe.
Sicher, und die zweite auch eine gelbe Karte ist, aber Fingerspitzengefühl, wir haben schon einst darüber diskutiert, lustigerweise in der Hinrunde bei dem gleichen Spiel, wo es glaube ich die andere Richtung war. Aber da ist jetzt halt auch Fingerspitzengefühl, muss man sagen, ey. Zwar, man muss nachher fairerweise sagen, bei der andere gelb-rote Karte, die nachher noch kommt, ist auch kein Fingerspitzengefühl dabei gewesen, aber man hätte ihn jetzt nur das letzte Mal verwarnen können, weil er ist einfach, ja.
Er bleibt einfach stehen, oder? Ja. Der andere läuft ihn rein, er bleibt einfach stehen.
Ja. Und anschliessend nehmen sie den Stürmer raus, also den Schalow raus, bringen den Innenverteidiger rein.
Wir haben ja noch nicht gesagt, wer das war, der Bürger, hat nachher raus müssen.
Bürger, Bürger heisst er, glaube
ich. Bürger.
Vielleicht, ja. Ich finde Bürger geil.
Bürger ist aber geil. Ist gut. Ja, und Basel hat nachher das aber eigentlich noch gut gemacht, eine Zeit lang, mit dem Esposito und Ndoi, wo sie irgendwie einfach gut gekontert haben. Hat mir noch recht gefallen. Aber ja, es war trotzdem entscheidend gewesen.
Hey, und wie geil ist das, 2-1 rausgespielt zu
sein? Ja, das.
Gamalö auf Sibachö, Sibachö auf Gamalö und.
Ja, ja.
Ding. Ding ist das Ding gewesen. Ja, wunderschön, aber pff, kann man nicht viel sagen. Und, also, kann man nicht mal der Verteidigung da einen grossen Vorwurf machen?
Nein, das ist einfach gut gespielt, das kann man wirklich nicht machen.
Nein, aber es. So lehrst du Doppelspiel. Ein Doppelpassspiel.
Genau. Ja, und eben, es ist ja nicht lang gegangen und nachher ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen Knickschlag halt wirklich gekommen, oder? 2 Minuten später in der 70. Flanke von Maceiras. Und dort habe ich gefragt, wo ist Basel Raffin? Plötzlich schwenkt die Kamera gegen den Raffin hin und es ist einfach niemand dort, außer 3 Berner. Der eine die haut noch über den Ball rein.
Sie hat sich fast noch gegenseitig so, den Ball weggenommen.
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Dann haben wir das genau angeschaut. Ja. Und das, die linke Seite, also die linke Abwehrseite, die ist recht kompakt. Mhm. Nur die ganzen Berner stehen auf der rechten Seite. Genau. Und das wäre eigentlich am lang seine Seite. Und er, wenn du siehst, er kommt zurückzuspringen, orientiert sich aber nur am ballführenden Spieler, was zu dem Zeitpunkt noch links war, und lässt da seine rechte Seite komplett frei. Und von dem her muss man das Spiel, das Goal relativ klar auf seine Kappe nehmen.
Ja, definitiv. Aber auch wenn 3 Spieler frei sind, bräuchte es noch einen zweiten, wo man vielleicht die Schuldschuhe schieben kann. Und das ist irgendeine
das ist
Innenverteidigung, gar nicht davon aus. Aber absolut, ja, stimmt. Aber schon noch geil, wenn du als Rieder im Strafraum drüber haust und der Ball geht er nicht irgendwo mit Wolken rein, sondern schön vor Sibachö rein. Ja.
Hat er sicher so Wellen. Genau so,
so
hat er das
so Wellen. gilt sicher als Assist. Dann,
ja. Heinz, du musst nicht dran sein, ich weiß nicht. Ja. Jedenfalls, Garcia nachher noch rot-gelb oder gelb-rot geholt. Ja. Hast du vorhin schon angesprochen, wenn wir dazu noch etwas sagen?
Nein, ist eigentlich auch verdient, aber eben auch dort könnte man noch das letzte Mal verwarnen vielleicht. Ja. Was mir vielleicht noch aufgefallen ist, der Varga ist der ungarische Nazi-Spieler, der das Debüt hatte. Der hat mir eigentlich noch gut gefallen, so 2-3 Pässe. Und der Blum, der Aussenverteidiger von IB, hat jetzt schon ein paar Spiele gemacht. Den finde ich recht frech und mega cool, wie der spielt.
Ja, sie haben schon Spieler.
Ja. Also einfach keine Innenverteidiger.
Nein, einfach keine Innenverteidiger.
Gut, ich habe nachher aufgeschrieben, Esposito sein Freistoß, wo noch die Latte streift. Ich habe das so ein bisschen schön schreiben und geschrieben, Esposito küsst die Latte. Ich habe gemerkt, nein, das lassen wir sein. Das kommt komisch.
Ja, hast du trotzdem jetzt gesagt,
nachher ist voll komisch. und damit hat IB sich durchgesetzt in dem.
Wichtig.
Und ich Basel fast jetzt mal schon immens wichtiges Spiel, und hat jetzt Basel überholt.
Ich glaube, das hat sich am Schluss.
Zürich verfolgen Nummer 1.
Das haben sich am Schluss der Trainer vom FCB, der Rahmen und der Fabian Frey, glaube ich, auch gegenseitig sehr deutlich ins Gesicht gesagt.
Ja, definitiv, ja. Und eben jetzt Basel, 12 Punkte hinter Zürich. IB 10. Ist natürlich noch nichts verloren, aber tut weh für Basel.
Genau, und das ist ja so, du hast jetzt so ein bisschen vorgegriffen, weil der FCZ auch schon gespielt hat, also jetzt das Wochenende gespielt hat, und sie haben auch Lugano noch abgefertigt, bei weitem nicht so souverän wie andere Spiele, wobei sie, das haben wir auch schon gesagt, sie sind nicht die souveränen Leader auf dem Platz, aber sie machen einfach die Punkte, und sie haben einen hohen Flow dabei, jetzt 3-0 gegen Lugano.
Mhm. Ja, also erste Halbzeit war recht umkämpft, oder? Eigentlich zwar gleich das Goal passiert in der 12. Minute von Marquesano. Freistoß hat es gegeben, wo zuerst verlängert wurde mit dem Kopf und nachher mit vom Tosin noch Kopfball in die Tiefe. Und niemand reagiert irgendwie außer dem Marquesano. Und dort
also, dass du bei Lugano, in der Lugano-Abwehr, wo ja schon recht massiert ist, dass du es dort schaffst, eigentlich 3-mal den Ball weiterzugeben, das ist doch nicht ganz ohne.
Ja, und was man vielleicht muss sagen, das Goal oder der Freistoß hat eigentlich nicht dürfen passieren, oder? Weil im Aufbau haben sie den Ball verloren, Lugano. Und der Rüegg hat ein sinnloses Feld gemacht an der Aussenlinie, wo der Stürmer eigentlich nur den Ball an die Aussenlinie spielen kann. Und fällt nicht dort. Also es dürfte nicht passieren, ehrlich gesagt. Eben nachdem sie den Ball vertändelt haben.
Total übermotiviert gegen seinen Ex-Club, weil es ein paar Mal überlegt, also aber Lugano hat sich da wieder, also aus meiner Sicht, wieder ein bisschen selber geschwächt in der Innenverteidigung, indem sie wieder neue Leute reinbekommen, vorhin angesprochen, sind so massiert und so zusammen, alle zusammen gespielt, eingespielt und dann durch das Ändern, indem du neue Leute reinbringst, veränderst du natürlich etwas und ja, mit dem haben sie ein bisschen Tribut gezahlt jetzt, vor allem beim ersten Goal, finde ich.
Ja, und, aber nach dem ersten Goal hat es mich gedacht, Zürich hat sich dann ein bisschen zurückgezogen, was auch absolut fair ist, ein bisschen vorsichtiger und Lugano hat nicht gewusst, was machen mit dem. Also hat es mich irgendwie ein bisschen gedacht.
Das könnte es aber nicht.
Es war recht öd gewesen. Ja, sie können es nicht. Und es ist dann wirklich recht, bis, also kurz vor der Pause hat es noch mal schnell zwei Chancen gegeben. Aber das ist das, was der Wagner am Schluss dann auch angesprochen hat und gesagt hat, er sei überhaupt nicht zufrieden, wie sie sich nach dem 1-0 dann zurückgezogen haben. Ja, ist noch komfortabel, wenn ja, nach einem 3-0. Breitenreiter. Ja, Breitenreiter, richtig, ja klar. Der andere Deutsche. Danke. Genau. Nein, Breitenreiter hat gesagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ist, wie gesagt, noch komfortabel, wenn du mit 10 Punkten Vorsprung auf den zweiten und einem 3-0 noch kannst unzufrieden sein mit deiner Mannschaft. Aber er hat nicht ganz unrecht gehabt.
Sicher, ja. Ja.
Ja, notabene gegen den Vierten der Liga, der eigentlich auch relativ guten, soliden Fußball spielt.
Ja, sicher. Und solide Fußball hat eigentlich aus meiner Sicht auch der Botani gespielt in der ersten Halbzeit und ist zur Halbzeit ausgewechselt worden und Jan Selar ist reingekommen. Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Der Botani hat noch 1-2 Chancen rausgespielt oder selber gehabt.
Und gerade die Zürcher Abwehr wäre ja, kann ich mir ein bisschen das Gefühl, bei Geschwindigkeit, also bei Leuten, die mit Geschwindigkeit kommen, haben sie ein bisschen Mühe. Und da ist der Botani eher wieder für das zuständig. Ja. Der Serra ist schon auch schnell, aber ich finde, der Botani hat auch hohen Speed am Ball. Aber ich habe es auch nicht verstanden.
Ja, aber der hat ja.
Und dann steht auf meinem Zettel steht da schon Pause. Hast du noch etwas anderes?
Nein, ich wollte gerade Pause einfach überspringen, weil ich mir das nicht aufnotiert habe.
Ja, ich mir eben schon. Ich finde es wichtig, dass wir das notieren.
Das ist gut, dass wir ein bisschen.
Wir müssen uns ein bisschen zeitlich orientieren auf dieser Zeitachse hier. Genau. Aber du hast wahrscheinlich Welle vom Aliti reden.
Genau, ja. Also eigentlich Aliti und Omeragic. Also wenn das vom Aliti nicht zählt hätte, wie er den Stürmer abreißt, hat das halt vom Omeragic Penalti gegeben. Ja, aber wie ihr gehört habt im Spoiler, das war 3-0 gewesen, also hat das kein Goal gegeben. Also auch der Penalti Ziegler scheitert.
Wir sagen Benudle.
Benudle, Entschuldigung. Ich bin schon letztes Mal
nicht mehr. Ich weiss nicht, ob man das Benudle nennen
darf. Ja, Ziegler ist schon sehr, sehr sicher, aber heute nicht.
Ja, ich habe mir da aufgeschrieben, Brecher erahnt die Ecke und hat dann das wieder korrigiert, weil er hat die Ecke im Leben nie gesehen hat. Das war sehr unplatziert. Ja,
genau. Ja.
Und jetzt hat es einen Fünffachwechsel gegeben, also 3 bei Zürich und 2 bei Lugano. Spektakulär ausgesehen, so ein bisschen. Ja, früher hat es so Zeug irgendwo bei den Vorbereitungsfreundschaftsspielen irgendwo auf dem Land rausgegeben. Mhm. Aber dann zu verändern ist natürlich so ein Spiel schon recht, je nachdem, wer du reinbringst.
Gut, Lugano hat müssen. FCZ hat Welle. Und sie haben etwas probiert. Ich glaube, der Trainer Grossitordi hat etwas wollen riskieren. Ja, ist ein bisschen die Hose.
Ja, eben, man muss es halt gehen. Also, wir haben einen Innenverteidiger raus, Lavashi rein, der ein offensiver Außenverteidiger ist, der Juri als Außenverteidiger raus und einen Flügel rein mit dem. Juri ist reingekommen, Facchinetti ist raus. Sorry, ich habe mich jetzt hier verlesen. Also eben so ganz offensiv ist es auch wieder nicht gewesen. Aber nachher hat sich das Spiel irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen zu hoch vielleicht, aber Gnonto hat das Goal geschossen gehabt. Brecher, ein Abstoß, relativ einfach. Nachher der Sisse bekommt den Ball, passt in die Mitte. Gnonto ist einfach ein genialer Joker.
Das ist 18, glaube ich, oder?
Das ist, glaube ich, 19, aber ja, ich glaube, ein Junge sicher. Also von dem her, ich habe mit 19 noch andere Sachen gemacht als solche Goal geschossen.
Ja, und ist Captain von der U21 oder U20 von der Italien. Also der spielt beim FC Zürich.
Ja, und der hat halt, selbst Lugano weiss bei dem Punkt, so, jetzt müssen wir hinten aufmachen, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren und sind extrem weit aufgerückt, die ganze Abwehr, durch das jetzt dann die Lücke gegeben, die der Dumbia gesehen hat und die Sisse durchgeschickt hat, der alleine dann vor dem Saipi und hätte dann das 3-0 auch noch machen können. Ja, eben, FCZ, wenn du dort oben bist, wenn alles läuft, dann klingt auch das. Und so jetzt wieder ein Grund mehr zum Feiern im letzten Grund geben.
Ja, eben, das 3-0 dürfte auch nicht passieren, ehrlich gesagt. Also dort ist auch so ein bisschen, wenn ein Pass länger zum, 8 Spieler ausspielen und nachher Saipi ein bisschen zu offensiv und wird einfach umlaufen. Ja,
aber das ist jetzt mir im Fall bei der Rückrunde schon ein paar Mal aufgefallen, beim FC Lugano. Es passiert nicht häufig, dass sie den Vorwärtsbewegung entweder den Ball verlieren oder dass sie eben nicht kompakt stehen.
Ja, sie sind sich einfach wirklich nicht gewöhnt, oder? Ja. Das ist schon krass. Wenn sie nicht hinten stehen können, dann haben sie einfach die Zuordnung nicht, leider. Ja, ja,
man noch ein ja und Spiel. Schnelle Verteidiger haben sie ja nicht. Sie haben schnelle Stürmer, aber
erfahrene
Verteidiger. Ja, es hat ja nachher noch Freistoß gegeben, Cemaili via Kieschu an die Latte. Und dann, wie gesagt, der Breitenreiter natürlich ist nachher nicht ganz zufrieden gewesen mit seiner Mannschaft. Trotzdem 9. Sieg in Folge jetzt schon. Genau. Und klare Tabellenspitze. Ja, wir haben, ich glaube, wir nehmen das Wort M noch nicht ins Maul, aber es wäre auch nicht mehr ein Verbrechen, wenn wir Zürich und Meister gleichzeitig
oder den Meisterkandidat.
Ja, könntest du was anderes M?
Mittelfeld.
Deine Mutter.
Ich glaube, wir wechseln anders lieber zum Thema. Nächsten Spiel, oder?
Ja, wir wechseln. Ausarten, oder? Richtig. Wir wechseln auf Luzern. Und Luzern ist ein rüdig schöner Sonntagabend geworden, weil man hat nach so langer Zeit mal wieder können gewinnen. 1-0 gegen Sion. Man hat unter der Woche ja in Biel 5-0 können gewinnen und da hätte man vielleicht, wenn man jetzt nur das Resultat gesehen hat, schon ein bisschen denken, ja gut, was, also das ist jetzt Promotion League Verein und so weiter, die muss man ja schlagen und das ist nicht eine grosse Sache. Fabio und ich, wir sind beide im Stadion gewesen.
Ich auch.
Ihr habt es vielleicht gesehen. Ah, du bist ja nicht, richtig, genau. Einfach von anderer Seite. Also, andere Tribüne. Genau. Aber jedenfalls, man hätte können sagen, ja gut, eben, was hat ja nicht viel zu bedeuten. Aber ich glaube, für Luzern ist das schon sehr, sehr wichtig gewesen, die Goal. Und man hat es auch gesehen, wie sie das zelebriert haben, wie sie das gefeiert haben. Es ist nicht so einfach abgeklärt, ja, ja, klar, ich habe jetzt halt im Cup mal wieder ein Goal geschossen gegen, irgendwie gegen Biel. Sondern das ist für Luzern in einem wichtigen Zeitpunkt gekommen.
Ja, also während dem Spiel habe ich das nicht gemerkt. Ich habe irgendwie erst nach dem Spiel gemerkt, dass das wichtig war. Mich hat es gedacht, die nehmen doch aus dem Spiel nichts mit, ehrlich gesagt. Aber mich hat es gedacht, nachher hat man schon ein bisschen gemerkt, dass das, glaube ich, wirklich, wie du gesagt hast, wichtig war.
Also man hat vor allem nicht gemerkt, dass eine Mannschaft, die letzt ist, auf dem Platz steht, gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld. Ich hatte jetzt eher umgekehrt das Gefühl gehabt, dass die in Weiss gespielt haben, der Abstiegskandidat war. Das wäre der FC Sion. Also, ich weiß nicht.
Du bist jetzt so wieder bei dem Spiel. Wir sind jetzt noch im Biel gesehen.
Genau. Ja, aber das ist gut. Ja, das ist, ja, es ist wirklich, also aus meiner Sicht auch sehr, sehr, oder wie du amigs so schön sagst, Kaffeeschwachspiel gewesen von Sio.
Woher kommt das? Ich meine, hey, das du lieferst ab gegen GC, du dominierst die, du spielst gegen den FCB, ein Riesenmatch und dann hast du doch das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis und dann kommst du da und spielst. Kein Ball kommt an, kein Körpersprache richtig, ich weiß nicht. Ist einfach, also.
Luzern hat nach einer halben Stunde 75% Ballbesitz gehabt.
Ja, und 7 Mal das Goal geschossen und ja. Sie haben einig oder geschossen. Was, nicht, ein Schuss war das nicht.
Ja, das genau. Ist
so. Ja, es hat und Luzern hat relativ früh das Goal gemacht, das ich zählt hat. Träger sein Goal. Wegen dem Sorgic-Absitz. Es wäre ja aber auch wirklich langsam unheimlich gewesen, Mohamed Träger jetzt in der Winterpause kommen und es wäre dann sein dritter Goal im dritten Spiel gewesen.
Haaland.
Er hätte, glaube ich, nachher einen Assist gemacht dafür.
Genau.
Ja, und eben Sion extrem defensiv. Du hast vorher schon angesprochen. Dann hat es noch eine Elfmeterszene gegeben, die nicht gegeben worden ist. Wie haben wir
die gesehen? Ganz klar, es wieder ist. Wieder, also aus meiner Sicht eben das dritte Mal, wo ich muss sagen, nervt mich so Sachen. Also Wesley steht dem Träger auf dem Fuß, ja, ist einfach penalt.
Ist mir auch nicht klar, wieso es die nicht gibt. Ja, was haben wir noch gehabt? Also wir
ja, vielleicht vor der Halbzeit habe ich mir aufnotiert, dass sie auch ein bisschen Spiel gekommen ist. Also wirklich... Ja. ganz kleine Versuche, aber Luzern hat einfach nicht ganz so sicher gewesen, irgendwie ein bisschen verunsichert, dass sie einfach das Goal nicht machen und nachher irgendwie, eben du merkst halt, du kannst das Selbstvertrauen nicht haben und ja.
Und man muss vielleicht auch sagen, also wir haben jetzt in den letzten paar Sendungen den Anto Gürgic in den Himmel aufgelobt. Ich habe mal ein Auge auf ihn geworfen, versucht, auf mich, auf ihn zu konzentrieren in diesem Spiel. Und er ist ein bisschen sinnbildlich für den ganzen FC Sion in der ersten Halbzeit. Ihm ist nichts gelungen, gar nichts. Ja. Pässe sind nicht angekommen. Er hat Mitspieler zusammengeschissen. Eben, also einfach. Und auch nicht viel gelaufen. Und ich habe das Gefühl, er ist im Mittelfeld recht dominiert worden von einem 19-jährigen Luzerner Junior.
Ja, vielleicht musst du Arashi, ihm noch ein Wort sagen.
Ja.
Müsstest du noch etwas sagen?
Nein, wir haben ja gesagt, eben, der Yashari hat das sehr gut gemacht. Eben als Jugendspieler, der noch nicht so lange bei der ersten Mannschaft ist.
Und, Kinder alles aufgeräumt, ja. Sehr schön gewesen. Ja, Simani noch kurz, hat noch eine grosse Chance gehabt. Angespielt vom Campo, kurz vor der Pause. Ja. Und eben dann ist man mit 0-0 in Pause gegangen und dann kommt halt zu Luzern, wenn du Tabellenletzt bist, schon gerade wieder das Ding, okay, jetzt spielen wir so gut und was passiert jetzt kurz nach der Pause, kommen die wahrscheinlich rein und hauen uns eine Kiste voll. Mhm. Oder wenn nicht das, dann in der 93. Aber irgendwie hat die Mannschaft so die Gedanken ein bisschen weg. Ich glaube, das sind Gedanken, die man vor allem auf der Rennen gehabt hat. Aber die Mannschaft hat die Gedanken können wegputzen und ist stattdessen selber in Führung gegangen.
Ja, der FC Sion hat den Gedanken, glaube ich, auch nicht gehabt. Er hat gar nicht wollen, ein Goal schießen, so wie die gespielt haben. Habe ich aus meiner Sicht getönt, obwohl die Qualität ja absolut vorhanden ist. Ja, aber nein, das Goal mega schön rausgespielt.
Ja, langer Pass vom Campo, oder? Ich glaube, auf Sorgic, der ableitet, auf den Träger, der passt rein auf den Abubakar, auf eine kurze Pfosten. Also dort hat es mich gedacht, hast du richtig gemerkt, wie sich eine Anspannung sich löst. Weil man weiss, Sio hat so schlecht gespielt, die können wahrscheinlich den Hebel nicht umkehren. Klar, als Tabellenletzte ist man dort noch nicht safe, wenn man in der 57. das Goal schießt. Aber es ist schon ein recht Aufschnaufen durch das Stadion gegangen.
Ja, Fabio, du bist ja im Stadion gewesen. Ich nehme an, man hat einen Stein gehört, der runtergefallen ist.
Absolut. Und ja, der Abubakar hat das gut, schön geschossen, das Goal. Und ich habe nachher noch geschaut, er ist recht drunter gekommen von der Verteidigung von der Luganesi. Er musste einstecken nachher auch als einziger Stürmer halt in dem Sinn. Hat er dort recht Betrieb gemacht in der Innenverteidigung. Und die haben dort doch den einen oder anderen grossen, starken Verteidiger und die haben ein bisschen die Mangel genommen. Und am Schluss auch vom Spielfeld komplett. Aber das hat es gebraucht, das hat es gegen den Gegner gebraucht, dass man vorne ist angreifen, dass man gesagt hat, hey, schau, wir spielen hier, das ist unser Teil. Ein richtiges Heimspiel ist reingekommen, so richtig. Die Stimmung ist gekommen, die Zuschauer sind gekommen und...
Es wäre das Schlimmste gewesen, dann hinten reinzustehen, weil das hätte dann, glaube ich, wäre die einzige Möglichkeit gewesen, dass sie auch aufbauen kannst.
Genau, dann gibst du Gürgic den Platz, den er braucht und dann braucht er einfach eine Aktion und dann sieht es auch wieder anders aus. Aber man hat ihm den Platz nicht gegeben. Und man hat auch gut gewechselt, finde ich. Man hat... Ich habe das Gefühl, dass man den Campo rausnehmen, das künstlerische Element und dort einen Fighter bringen. Das hat er dann gemacht mit dem Gentner. Sehr gute taktische Umstellung gewesen.
Im Gegensatz zu Sio, wie sie gewechselt haben, wo ich null habe verstanden, wo irgendwie in der 63. ist dann Dosetti aus Karlen rein, das habe ich noch verstehen. Und nachher erst in der 76. ist der Sio reingekommen für den Benito und dann erst in der 88. Doppelwechsel. Und ich habe gedacht, hat schon vorher ein bisschen können. Auf Offensive gehen, aber irgendwie hat das, ist, glaube ich, nicht ein Sio-Tag heute.
Ja, ich glaube auch nicht. Schulz hat noch einen schönen Freistoß knapp neben das Goal gesetzt gehabt, das würde ich noch erwähnen. Und am Schluss ist es halt dann einfach nur einmal, eben, wie gesagt, auf der Ränge wirst du halt nervös oder meinetwegen vor dem Fernseher oder wo auch immer. Aber schlussendlich haben sie können über die Zeit retten, das Ganze, und so seit St. Gallen im letzten, es ist einmal noch warm gewesen, ich bin ja.
Zu lange her, ja.
Letzten Herbst, irgendein ist, mal wieder ein Sieg und mal wieder ein Heimsieg, auch das ist sicher sehr, sehr schön.
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, Ugrinic beim Ball wegschlagen, also er hat den Ball eigentlich weggeschlagen, weil er, glaube ich, irgendwie Schmerzen gehabt hat. Er hat gerade nicht so gut ausgesehen, ich hoffe, jetzt hat es nicht irgendwie eine Verletzung gegeben, weil Ugrinic wäre sicher sehr wichtig für Luzern. Hat dann auch in der 86. vom Feld müssen.
Ja, das ist sicher so. Ansonsten haben wir jetzt, habe ich das Gefühl, vor allem Träger, Yashari und Campo haben sehr gut gespielt. Bei Sion eventuell vielleicht noch Santini und Wesley. Aber ich denke, ist ein verdienter Sieg für Luzern gewesen.
Ja, würde ich auch sagen. Eben, Wesley ist bei mir eigentlich nur bei Sio so richtig aufgetaucht, aber allein kann man es nicht.
Ist das mit den blonden Haaren?
Nein.
Genau. Doch, er hat doch auch blonde Haare. Aha, sorry, das Nein ist nicht für das gewesen.
Nein. Ja, jetzt haben wir natürlich, ich habe es vorher schon gesagt, ich weiß nicht, ob das nur uns interessiert, aber mich interessiert es für umso mehr. Wir haben ja, wie gesagt, letzte Runde getippt, der Fabio und ich, wie das jetzt die Runde wird ausgehen. Schauen wir uns jetzt noch ganz schnell an. St. Gallen, Servet, weil wir sind alle Spieler, oder?
Da kann ich im Fall jetzt schnell aufs
Wetter. Du bleibst jetzt schön da. Also, St. Gallen, Servet, wie gesagt, ein 5-1. Getippt worden ist von meiner Wenigkeit ein 3-1 und von Fabio ein 2-1. Beide richtige Sieger. Ich bin ein bisschen näher dran gewesen. Dann habe ich da gerade ein bisschen Mühe mit meinem Computer, aber da unten kommt es nämlich auch schon. IB Basel, 3-1 ist es geworden. Ich habe ein 2-1 tippt, Fabio ein 2-2. Also, ich bin wieder näher dran gewesen. Dann haben wir den FCZ gegen Lugano, 3-0. Ich habe ein 2-0 tippt, der Fabio ein 1-1. Du hast alles unentschieden, he? Das war das Thema gewesen, letztes Mal. Dann Luzern, Sion, ich ein 2-0. Geworden ist es 1-0, ich ein 2-0 tippt. Fabio hat einen 3-1-Sieg für Sion gewettet.
Mach jetzt öfters. Das mache ich jetzt öfters. Das bringt Glück.
Ja, ich weiß nicht, ja. Ich habe es eigentlich nicht wirklich daran geglaubt, aber ich habe irgendwie gefunden, komm, ich wollte jetzt einfach mal etwas gegen die Wahrscheinlichkeit tippen. Ja, und jetzt müssen wir aber natürlich wieder neue Tipps abgeben. Und jetzt ist schon der Adi auch dabei. Mhm. Das heisst, wir müssen jetzt so mal schnell noch schauen, was wir überhaupt für Spiel haben nächstes.
Lugano St.
Adi, ist das gerade vor dir?
Ja, Lugano St. Gallen ist das erste.
Also Lugano St. Gallen. Ich muss wieder noch Buchhaltung machen. Also, Fabio, fahr schon.
1-1.
Nichts gelernt hat er. 1-2, sage ich.
1-2. Ich tippe ein 1-3, weil es eine so schöne Reihenfolge gibt.
Es gibt da, glaube ich, eine gut, lange Spiel. Serie zwischen dem, dass St. Gallen so ewig nicht mehr in Lugano gewonnen haben.
Das ist ja so.
Dann wird es mal Zeit, ja, anscheinend.
Ja. Vielleicht.
Es ist noch eine viel längere Serie, dass St. Gallen noch nie 13 Goal in 3 Spielen gemacht hat. Genau. Also, wenn sonst, wenn nicht heute. Adi, gehst du mir das nächste Spiel?
Basel-Lausanne.
Basel-Lausanne. Fabio?
Da müssen wir ja jetzt einen höheren Sieg von der FCB voraussagen, aber ich weiss das aus Erfahrung, dass Lausanne Basel Mühe macht, der FCB einen Heimfluch hat. Darum gibt es ein 2-1 für den FCB.
Aber doch immerhin.
Also. Ich habe ein 2-0 für Basel.
Und ich weiß nicht, wer bei Lausanne
ist. Aber ich hatte eigentlich
das. Ja, Penalty. Ja, geht ja. Irgendwo
einen in den 2-1. Am Duni kann schon mal einen reingehen, genau. Oder so. Ja, ja. Aber ich sage, ich gehe auch mit einem 2-0 mit, wie der Adi.
Dann ist Sion Zürich.
Ja, ich weiß nicht. Ist das am Sonntag?
Ja.
Sonntagsgesicht vom FC Sion. 1-1.
Natürlich.
Was? Okay.
Ich habe 0-1, also 1-0 für Zürich.
Ich 0-3.
Ja gut, wenn sie so spielen, dann heute natürlich auch. Dann ist GC IB.
3-0 für IB.
GC IB.
0-3.
Ich habe dort 1-0 für IB, würde ich geben.
0-1. Ich tippe auf ein 1-3. Weil IB ja keinen Verteidiger mehr hat, geht sie durchaus auch treffen.
Den Momo.
Und IB aber sicher wird stärker sein am Schluss.
Gut. Am Schluss ist es Servet Luzern.
Jawohl. Schon am Sonntag, Fabio,
falls du dich lernt. Oder eben nicht. 2-1 für Servet.
Ich habe 1-1. Ich lehre auch nicht aus den Fehlern. Ich weiss, Gael Clich ist gesperrt. Wichtiger Spieler, darum sage ich 1-1.
Ich sage es 0-1. Also Luzern gewinnt 1-0. Ja.
Schön.
Das ist es. Sind wir ist alles durch? Eingeloggt hier.
Gut. Werden wir gemessen
nächste Woche. Das heisst für uns. Ja, definitiv. Dann bist du wieder nicht um, Adi.
Genau. Also je nachdem, wie es rauskommt.
Gut, konsequent.
Vielleicht auch nicht.
Genau.
Mache ich es allein.
Gut.
Ja, also für uns kommt jetzt da die grosse Super Bowl-Nacht. Mhm. Ihr draussen wisst schon, was uns jetzt denn gerade erwartet. Und sonst gibt es ja am nächsten Wochenende wieder ganz viel Fußball. Ihr habt es jetzt schon gehört. Ich danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Schön, dass ihr dabei gewesen am Stammtisch. Und euch zwei machen wir ein Bier auf und freuen uns auf einen geilen Abend.
Würde
geile sein, Nacht, geilen Morgen.
Richtig. Ciao, ciao.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.